Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Mit dem demografischen Wandel wird unsere Gesellschaft in Deutschland immer älter. Wir haben immer mehr pflegebedürftige Personen. Demgegenüber haben wir aber immer weniger Pflegekräfte. In Deutschland kommt es regelmäßig zu Einsätzen des Katastrophenschutzes, beispielsweise bei Flutkatastrophen, wie zuletzt im Ahrtal oder wenn aufgrund eines Bombenfundes eine Pflegeeinrichtung evakuiert werden muss. Auch hier in diesen besonderen Situationen werden Pflegekräfte dringend gebraucht. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass pflegebedürftige Menschen in Krisensituationen häufig hinten rüberfallen, dass sie nicht mehr gut versorgt werden können. Das sagt mir Melanie Plath, Lehrkraft für besondere Aufgaben mit dem Schwerpunkt Rettungswesen an der FH Münster. Mein Name ist Michelle Liedtke und ich spreche heute mit Melanie Plath darüber, wie dringlich die Lage ist und welche Lösungen derzeit im Fachbereich Gesundheit erprobt werden. Herzlich willkommen, Melanie Plath.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Frau Plath, Sie sind selbst Pflegekraft und seit 25 Jahren ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz im Katastrophenschutz aktiv. Ich habe gerade gesagt, wir haben immer mehr pflegebedürftige Personen und immer weniger Pflegekräfte. Was kommt da auf uns zu?
Ja, genau. In der Tat ist das ja jetzt schon so. Und wenn man sich den demografischen Wandel anguckt, dann ist es ja so, dass die Bevölkerung immer älter wird, dementsprechend auch immer pflegebedürftiger. Wir haben eine super gute Medizin. Die Leute werden älter, aber sie werden auch kränker. Dementsprechend steigt ja auch der Bedarf an Pflegebedürftigkeit. Aber in dem Maße, wie die Pflegebedürftigkeit steigt, steigt leider nicht der Anteil an Pflegekräften. Dementsprechend brauchen wir mehr. Gleichzeitig haben wir, wie gesagt, die Problematik, dass weniger junge Menschen nachkommen. Das heißt, in ungefähr 5 bis 10 Jahren gehen die Boomer in Rente. Da wird nochmal eine riesige Anzahl an Pflegekräften ausscheiden, die wir nicht in dem Maße ersetzen können. Und das wird das ganze Problem nochmal verstärken, sodass dieser Pflegekräftemangel, dieser Pflegenotstand wird sich nicht bessern, sondern wird noch schlimmer werden.
Lässt sich das irgendwie beziffern, also wie der Notstand gerade aussieht und was da so auf uns zukommt?
Wenn man sich die statistischen Daten mal anguckt, dann haben wir im Moment ungefähr 5,5 Millionen pflegebedürftige Personen, die von ungefähr 1,25 Millionen Pflegekräften versorgt werden. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wir gucken jetzt mal weit und gucken mal so 2050, dann werden wir den statistischen Daten nach ungefähr 7,5 Millionen pflegebedürftige Menschen haben. Aber wir werden nicht so viele Pflegefachkräfte nachbekommen, wie wir sie brauchen. Und im Moment sind die rechnerischen Daten so, dass dann wahrscheinlich um die 700.000 Pflegekräfte fehlen werden, um diese Pflegebedürftigkeit auffangen zu können.
Das heißt, es muss dringend was passieren. Also irgendwie müssen mehr Pflegekräfte da sein, weil sonst schlittern wir da wirklich auf eine große missliche Lage hin.
Es müssen mehr Pflegekräfte da sein. Das Problem ist, wo sollen wir sie herbekommen? Weil, wie gesagt, statistisch, wir haben einfach viel, viel mehr ältere als jüngere Menschen. Das heißt, alleine dadurch zu sagen, wir brauchen mehr Pflegekräfte, wird sich das Problem nicht lösen lassen. Die Bevölkerung muss auch in gewisser Weise mit einspringen. Aber vollkommen richtig, der Pflegeberuf muss attraktiver werden.
Kommen wir gleich nochmal zu, was man da machen könnte oder inwiefern der Pflegeberuf attraktiver werden sollte. Ich habe gerade angesprochen, Sie sind ehrenamtlich mit dem Deutschen Roten Kreuz im Katastrophenschutz aktiv. Im Katastrophenschutz sind das ja nochmal besondere Einsätze. Ich habe gerade gesagt, ein Bombenfund, wenn dann beispielsweise ein Pflegeheim evakuiert werden muss. Oder ja, zum Beispiel 2021 im Ahrtal die Flutkatastrophe. Auch da müssen natürlich pflegebedürftige Personen weiterhin gepflegt werden. Die können nicht einfach so alleine bei einer Warnung aus dem Haus raus. Wie zeigt sich das da?
Ja, also das Ahrtal war für uns auch sehr, sehr, sehr lehrreich, weil dieses Problem Pflegebedürftigkeit, das hatte bis dahin im Katastrophenschutz nicht die Relevanz, die es tatsächlich dann heute auch hat. Weil wir auch erst durch diese Katastrophen wirklich sehr, sehr deutlich vor Augen geführt haben, dass da auch im Katastrophenschutz eine Lücke ist. Das heißt, wir können unheimlich gut Menschen versorgen, wir können unheimlich gut in Notsituationen einspringen, aber die pflegebedürftigen Personen sind dann nicht so im Fokus, wie sie es hätten sein sollen. Und das haben wir im Ahrtal auch gesehen, dass ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr schnell geholfen wurde. Aber pflegebedürftigen Menschen, die sich unter Umständen auch gar nicht so melden konnten, die sind spät gesehen worden, denen ist spät geholfen worden. Und das kennen wir auch aus anderen Katastrophen, das kennen wir auch international. Wenn man sich die Zahlen anguckt, zum Beispiel Sturm Katrina und Ähnliches, und man guckt sich die Todesopfer an und man guckt sich das Alter der Todesopfer an, dann ist auffällig, dass sehr, sehr viele über 65-Jährige dabei sind. Was einfach nochmal den Fokus darauf lenken sollte, dass wir diese vulnerablen Gruppen nicht vergessen dürfen. Wichtig, Pflegebedürftigkeit hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Es gibt auch jüngere Pflegebedürftige, die müssen wir natürlich mit dem Blick haben. Aber das Gros der Pflegebedürftigen ist die Altersgruppe über 65.
Woran liegt das, dass gerade da so viele Todesopfer waren? Also wahrscheinlich, weil die Personen vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen vergessen wurden, aber wenn ich jetzt von meinen Nachbarn nicht unbedingt weiß, können die sich selber retten, weil ich sie gar nicht so genau kenne? Ist das ein Punkt?
Genau, das ist ein großes Problem, dass genau diese Gruppe einfach häufig hilflos ist. Dass sie im Normalfall gut versorgt sind, dass ein Pflegedienst kommt und dass sie darüber abgedeckt sind. Aber in dem Moment, wo plötzlich die Normalität nicht mehr gegeben ist, wo ein Pflegedienst nicht mehr kommen kann, weil die Straßen überschwemmt sind, weil wir ein Schneechaos haben, Stromausfall, unsichere Lagen, was auch immer, und dann dieses Schutznetz nicht mehr gegeben ist, dann gibt es Fälle, wo es kein anderes gibt. Und wenn dann die Umgebung nicht sensibilisiert ist, wenn dann die Nachbarschaft nicht auf die Idee kommt, rechts und links zu gucken, dann wird es für diese Gruppen ganz, ganz schwierig.
Also sagen Sie auch, muss wieder ein bisschen mehr dahin gehen, dass ich weiß, wer wohnt denn neben mir, wer wohnt über mir, dass ich die Person kenne und dass man so ein bisschen mehr in diese zivile Hilfe auch reingeht.
Genau, es ist einfach unabdingbar, dass wir doch wieder mehr dahin kommen, wo es früher mal war. Diese Nachbarschaftshilfe, und zwar diese selbstverständliche Nachbarschaftshilfe, dass wir alle mehr nach rechts und links gucken, auch außerhalb von Katastrophen, außerhalb von schwierigen Lagen, dass wir wissen, wer wohnt eigentlich in meinem Haus? Was sind das für Menschen? Wo brauchen sie unter Umständen in besonderen Situationen Hilfe, um dann da auch gezielt helfen zu können? Das Problem ist natürlich aber auch, kann ich das dann? Weil auch das ist etwas, wo wir als Bevölkerung auch wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen, im Sinne von, dass ich helfen kann, dass ich helfen will und dass ich aber auch helfen kann. Dass ich also auch überlege, okay, welche Möglichkeiten habe ich auch zum Beispiel im Bereich Pflege?
Wenn ich jetzt mal an mich selbst denke, also wahrscheinlich hätte ich da auch Hemmungen mit einer pflegebedürftigen Person, weil ich gar nicht genau wüsste, was muss ich denn jetzt tun? Kann ich hier vielleicht was falsch machen, wenn ich einer Person jetzt Medikamente gebe und die Person weiß aber selber gar nicht so richtig, sind das jetzt die für heute Morgen oder für heute Abend? Wie geht man denn damit um?
Genau, das ist ja ein total verständliches Problem und das sind total verständliche Gedanken, die ganz, ganz viele Menschen haben und die ja auch gesund sind. Man muss ja auch mit einer gewissen Vorsicht an Menschen rangehen und auch an pflegebedürftige Menschen. Aber deswegen ist es ganz wichtig, sich im Vorhinein jetzt Gedanken über sowas zu machen. Und auch jetzt Gedanken zu machen, nicht nur um Nachbarn, sondern ja auch unter Umständen um eigene Angehörige. Wo ist da eine Pflegebedürftigkeit? Wo droht eine Pflegebedürftigkeit? Und sich auch jetzt mal Gedanken zu machen, okay, wo muss ich unter Umständen in einer bestimmten Situation auch helfen können? Und sich jetzt auch mal Gedanken zu machen, zum Beispiel, wie nimmt man eigentlich eine Zahnprothese aus dem Mund? Wie dreht man eigentlich jemanden im Bett? Wie hilft man jemandem auf die Toilette? Dinge, mit denen ich mich ja eigentlich im normalen Leben wahrscheinlich gar nicht beschäftigen möchte, die aber in dem Moment dann sehr, sehr wichtig werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns alle jetzt Gedanken um sowas machen und dass wir uns alle jetzt überlegen, okay, in der Situation, in so einer Ausnahmesituation, was kann ich leisten, was will ich leisten und was muss ich vielleicht im Vorhinein auch dafür tun, damit ich es dann auch wirklich kann.
Was wichtig ist, weil es natürlich auch jederzeit irgendwo passieren kann, eben solche Flutkatastrophen, das kam auch.
Das kam von jetzt auf gleich, da hat ja niemand mit gerechnet. Also das waren ja 20 Minuten und es war eine andere Welt.
Und natürlich, also es kann auch so passieren, dass beispielsweise Eltern pflegebedürftig werden, dass man auch da aktiv werden muss oder möchte. Wir kommen gleich nochmal zu einem Projekt, was Sie hier an der FH Münster gestartet haben, wo Sie tatsächlich Studierende, also zivile Personen ausbilden, um da Hilfe zu leisten. Ich gehe nochmal einmal wieder zurück zum Pflegekräftemangel. Warum würden Sie sagen, warum gibt es da so einen starken Pflegekräftemangel?
Genau, also auf der einen Seite, wie schon benannt, der demografische Wandel, dass einfach nicht mehr so viele Auszubildende nachkommen. Auf der anderen Seite sind es aber auch die aktuellen Arbeitsbedingungen. Und na klar, auf der einen Seite ist es auch die Bezahlung, aber das ist nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt, und so wie ich das aus dem Umfeld auch wahrnehme, ist es ein mindestens genauso großer Aspekt, das ist der Respekt, das ist die Wertschätzung, das ist der Umgang mit Pflegekräften. Und sehr symptomatisch dafür, ich will jetzt Corona nicht groß aufgreifen, aber sehr symptomatisch war das Verhalten der Bevölkerung in Corona. Das Klatschen. Ja, das ist natürlich total nett, wenn man klatscht, aber es hat sehr deutlich gezeigt, was ist der Stellenwert von Pflegekräften in unserer Gesellschaft. Ja, wir nehmen es als sehr selbstverständlich wahr und dann klatschen wir ein bisschen und dann denken wir, ja, und das ist dann Motivation genug und dann dürfen die Leute weitermachen. Und nein, das ist es nicht.
Ja.
Und das ist was ganz Wichtiges, da wirklich wirkliche, ernsthafte Wertschätzung zu bekommen. Und nicht Weihnachten ein paar Kekse vorbeigebracht zu bekommen und das war's dann. Sondern wir brauchen den wirklichen Respekt vor dieser schweren Arbeit. Und wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen im Sinne von einem besseren Personalschlüssel. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen mit besserer Ausstattung, damit die Menschen wirklich einen guten Job machen können. Ganz, ganz, ganz viele, die allermeisten von uns, machen Pflege aus Überzeugung, weil wir am Menschen sein können, weil wir mit Menschen arbeiten wollen, weil wir Menschen befähigen wollen, ein qualitativ hochwertiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Wenn ich aber keine Zeit habe, mich um den Einzelnen zu kümmern, dann ist das keine Arbeit, die mich erfüllt. Und wenn ich dann noch ständig mit wenig Personal arbeiten muss, weil Menschen krank sind, weil Menschen kündigen, dann führt das in eine Demotivationsspirale. Und das ändert sich ja nicht, wenn immer mehr Menschen aus der Pflege ausscheiden. Wenn wir mal gucken, unsere Auszubildenden, wie lange die in der Pflege verbleiben, das ist erschreckend kurz.
Und wie lange ist das?
Das sind einige wenige Jahre. Mhm. Und dann sind die weg. So, und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, und es wird erforscht, warum ist das so?
Ja.
Und es wird sich nicht ändern, wenn sich die Bedingungen nicht ändern. Und da ist Geld nur ein Faktor.
Also es fiel dabei, dass gerade Wesenszüge von Pflegefachkräften sind, dass sie ihre Arbeit dann gerne machen, also weil sie gerne eben auch helfen und für andere da sind. Aber wenn sie das nicht in dem Maße machen können, weil einfach permanenter Stress und man kommt ja keiner pflegebedürftigen Person so richtig gerecht werden, dann ist das eben auch nicht sinnstiftend, meine Arbeit für mich als Pflegekraft.
Genau, dann ist es einfach vollkommen demotivierend, weil das ist das, was Pflege ausmacht. Und das ist nochmal ganz wichtig. Pflege bedeutet ja nicht, da liegt jemand sattsauber trocken in seinem Bett, sondern Pflege bedeutet Menschen ein selbstständiges, qualitativ hochwertiges Leben ermöglichen. Und da ist Essen anreichen, da ist Körperpflege ein Teil von. Aber viel mehr ist ja diese Befähigung, die Arbeit mit dem Menschen und dem Menschen sein Wohlbefinden, sein Selbstwertgefühl, seine Lebensqualität zu geben. Und das ist das, was wir machen wollen. Und das ist das, was aktuell komplett hinten rüberfällt.
Ja, weil einfach komplett die Zeit wahrscheinlich fehlt. Zu viele pflegebedürftige Personen auf der Station oder wo ich eben pflege.
Genau, und auf den Stationen, das ist das eine. Der ambulante Sektor ist noch viel, viel schlechter aufgestellt. Dadurch, dass er einfach auch nicht so bezahlt werden kann oder bezahlt wird, wie der stationäre Sektor, ist da der Fachkräftemangel noch viel größer. Und das heißt, wenn ich pflegebedürftig bin oder pflegebedürftige Angehörige habe und ich brauche jetzt eine ambulante Versorgung, dann ist das gar nicht so einfach, ambulante Versorgung zu bekommen. Mhm. Und teilweise dauert es Wochen, um den Pflegedienst zu bekommen. Und auch der ist in absoluter Zeitnot. Und da bleibt nicht viel Zeit, um sich mal dazu zu setzen. Also dafür bleibt gar keine Zeit.
Sich mal dazu zu setzen und mal ein bisschen zu sprechen auch.
Das, dafür ist genau keine Minute vorgesehen.
Mhm. Ja, das ist schade, weil man ja auch eigentlich weiß, dass Genesung viel besser gelingt, wenn sich jemand wirklich kümmert und eben nicht nur, okay, Essen ist angereicht, fertig, ich gehe wieder.
Genau, genau. Und auch gerade im ambulanten Bereich, wir wollen Selbstständigkeit, dafür ist im ambulanten Bereich keinerlei Zeit. Wenn ich da Menschen selbstständig oder die Selbstständigkeit fördern wollen würde, bräuchte ich einfach viel, viel mehr Zeit bei der Pflege, die ich nicht habe. Das heißt, da wird vollkommen kontraproduktiv gearbeitet, weil das System es erzwingt.
Ja, also heißt auch so ein bisschen, die Menschenwürde kippt hinten rüber. Also wenn die Person sich beispielsweise noch selber waschen kann, aber ich sage, nee, das geht jetzt einfach 10 Minuten schneller, wenn ich das schnell mache, dann
Genau.
Ja.
Genau, und wir merken einfach auch bei den PatientInnen, dass sich ganz viele einfach auch in dieses Schicksal ergeben haben und einfach über sich ergehen lassen, was da passiert, weil sie auch wissen, dass die Pflegekräfte es nicht ändern können, die es total gerne ändern wollen und da einfach ganz oft auch hilflos und dann auch wirklich frustriert davor stehen, wenn man weiß, ich könnte eine viel bessere Arbeit machen, aber ich darf es nicht.
Mhm.
Die Strukturen lassen es nicht zu.
Ja. Also wichtig, klar, Bezahlung ist ein Punkt, aber auch der Respekt und der Personalschlüssel, damit die Arbeit überhaupt vernünftig erledigt werden kann und es einen Sinn für mich ergibt als Pflegekraft. Hat denn die Politik da schon Anstrengungen gemacht?
Ja, schwierig. Also klar, es wird immer sehr, sehr viel geredet, sehr, sehr viel erzählt, aber sowas kostet Geld.
Mhm.
Und es ist die Politik, es sind die Kostenträger. Das heißt, da gibt es natürlich immer harte Verhandlungen, wenn wir uns die Krankenkassen angucken, dieses Klamm. Das ist was Schwieriges und da muss man natürlich irgendwo eine Gratwanderung gehen. Da muss irgendwas, da muss ein Weg gefunden werden. Aber es geht viel, viel, viel zu sehr zulasten der Person,
mhm,
der Pflegebedürftigen, aber auch der Pflegekräfte.
Ja, also richtige Lösungen gibt es noch nicht, zukunftsfähige Lösungen.
Also ich sag mal, es ist jetzt so einfach, das hier schön zu erzählen, ne? Aber wenn wir mal die gute Fee bitten würden und sie würde jetzt einen Geldtopf ausschütten und wir hätten bessere Arbeitsbedingungen, wir hätten mehr Personal, dann würde es ziemlich sicher zu weniger Krankheitsausfällen kommen. Damit würde es natürlich im Gesamten auch zu einer höheren Zufriedenheit kommen, wahrscheinlich weniger Kündigungen, ein stabileres System, wo man sich mal ausrechnen muss, was kostet denn jetzt am Ende mehr. Ja. Und auch wenn eine Versorgung deutlich patientenorientierter und selbstbestimmter beziehungsweise aktivierender ausgeführt werden kann, führt das ja auch dazu, dass Menschen wieder selbstständiger werden, was dann im Umkehrschluss natürlich auch wieder zu weniger Kosten führt. Auch das muss man sich mal durchrechnen, ob es nicht im Endeffekt doch günstiger wäre, mehr zu investieren und am Ende weniger Folgekosten zu haben. Mhm. Aber ist jetzt eine schöne Rechnung hier am Tisch, ne? Und das müssen sich Menschen überlegen, die das studiert haben, die da natürlich viel mehr Ahnung von haben als ich, aber das mal so ins Blaue hineingesprochen.
Ja. Jetzt ist es ja so mit dem demografischen Wandel, wo sollen die Pflegefachkräfte herkommen? Wir haben gerade gesagt, der Personalschlüssel sollte besser werden, aber wenn die Personen nicht da sind, dann sind sie nicht da. Sie haben jetzt an der FH Münster im Fachbereich Gesundheit eine mögliche Lösung erprobt. Und zwar, dass sie studentische Pflegeunterstützungskräfte jetzt im ersten Durchlauf ausgebildet haben. PUK, das steht für Pflegeunterstützungskräfte, StudiPUKs, also zivile Personen, die bei der Pflege unterstützen, die das gelernt haben. Und wie lief das ab?
Genau. Also letzten Endes ist das eine Aufnahme eines ganz, ganz alten Systems, und zwar der Schwesternhelferin. Das war ein System, ganz viele ältere Menschen werden es noch kennen, das bis 2002 Menschen ausgebildet worden, damals wirklich vornehmlich noch Frauen, um ganz rudimentäre Pflegemaßnahmen zu erlernen, um examinierte Kräfte zu unterstützen. 2002 wurde das eingestellt und daraufhin ist die Pflegebedürftigkeit massiv angestiegen, aber ne, alles, was wir jetzt gerade erzählt haben. Und daraufhin ist dann letzten Endes der Bund irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, da müssen wir wieder ran. Und die Hilfsorganisationen haben sich zusammengesetzt und so ein Mustercurriculum entwickelt, wie so eine Ausbildung in der heutigen Zeit aussehen könnte. Da ist eine 30-Stunden-Ausbildung bei rausgekommen. Aber dann wurde aus verschiedensten Gründen oder konnte aus verschiedensten Gründen nicht weitergearbeitet werden. Und das Deutsche Rote Kreuz ist dann hergegangen und hat gesagt, Moment, so geht es nicht. Und haben auf eigene Kappe weitergearbeitet und haben gesagt, so, wir übernehmen jetzt erstmal hier die Finanzierung und wir möchten dieses Curriculum jetzt erproben. Und haben daraus ein großes Projekt gemacht, haben das in verschiedenen Losen vergeben an verschiedene Landesverbände in Deutschland, um es zu erproben. Und der Landesverband Westfalen-Lippe hat zusammen mit uns eins dieser Lose bekommen, sodass wir dieses Curriculum erproben konnten. Und das haben wir letztes Jahr gemacht. Das heißt, wir haben 16 Studierende diesen Kurs durchlaufen lassen. Ich habe das Ganze zusammen gesagt mit dem Professor Christopher Niehus. Und wir haben eine ganz großartige studentische Hilfskraft, die Annika Buschmann, die das Ganze begleitet hat, die das Ganze evaluiert und da auch ihre Masterarbeit drüber schreiben wird, um zu schauen, funktioniert das Ganze eigentlich. Das heißt, wir haben 30 Stunden mit diesen Studierenden gearbeitet und sie haben, wie gesagt, eine Ausbildung bekommen in Unterstützung bei der Ernährung von pflegebedürftigen Personen. Kommunikation mit verschiedensten Personengruppen, das heißt mit älteren Menschen, mit eingeschränkten Menschen im Sinne von Sehen, Hören, aber auch mit Menschen mit geistigen Einschränkungen, um auch da zu schauen, okay, wie mache ich das? Weil wir uns bewusst nicht nur auf alte Menschen fokussieren, sondern auf Pflegebedürftige ab dem Erwachsenenalter. Kinder haben wir da rausgelassen, aber das heißt, es gibt ja auch junge pflegebedürftige Erwachsene, um da zu schauen. Es ging um Körperpflege, es ging um Mobilisation. Und wir haben die Studierenden ganz, ganz viel auch selber ausprobieren lassen, um sie wirklich die Erfahrung machen zu lassen, wie fühlt es sich an, eingeschränkt zu sein und dann diesen Umkehrschluss haben zu können, okay, was würde ich mir eigentlich wünschen?
Ja, wie probiert man das aus?
Also wir hatten zum Beispiel Altersanzüge, dass die Studierenden wirklich diese Altersanzüge angezogen haben und dann Alltagstätigkeiten ausgeführt haben. Einfach mal gehen und ein Buch holen.
Ja, das sind Anzüge, ich glaube, die sind beschwert mit Gewichten, dass ich merke, okay, ich kann gar nicht mehr so gut laufen wie vorher, oder?
Genau, das sind, also erstmal ist es eine Gewichtsweste, dann werden die Gelenke über so Manschetten eingeschränkt, die bekommen Brillen auf, um zum Beispiel nur noch bestimmte Bereiche sehen zu können, so Gesichtsfeldeinschränkungen zu haben oder deutlich unschärfer sehen zu können. Die haben Stöpsel in die Ohren gekriegt, um nichts mehr so gut zu hören. Die haben so Überziehschuhe bekommen, um eine Gangunsicherheit simulieren zu können. Um also wirklich so ganz typische Einschränkungen, die ganz physiologisch sind im Alter jetzt auch wieder, zu erfahren. Und dann haben sie halt ganz alterspraktische Dinge gemacht, wie zum Beispiel Treppensteigen, wie sich ein Getränk holen, was in einem Buch nachzulesen, um einfach mal zu erfahren, wie schwierig bestimmte Alltagshandlungen werden können, wenn man bestimmte Einschränkungen hat.
Mhm.
Um dann in einem anderen Schritt also auch zu überlegen, was heißt das eigentlich für mich als unterstützende Person?
Ja. Um zu gucken, okay, wo muss ich denn jetzt überhaupt ansetzen? Wie kann ich vernünftig pflegen oder
Genau.
unterstützen?
Genau, und vor allem, uns geht es ja ums Unterstützen, möglichst viel selber machen lassen, aber wo muss ich jetzt unterstützend reingehen? Und das Gleiche haben wir zum Beispiel auch gemacht bei der Ernährung. Wir waren im Food Lab, das heißt, wir waren am Fachhochschulzentrum bei den Ökotrophologen und durften dort deren Food Lab nutzen. Das heißt, das ist letzten Endes eine Laborküche, wo unsere wissenschaftliche Hilfskraft ganz großartigerweise zum Beispiel auch pürierte Kost hergestellt hat. So, beziehungsweise passierte Kost, dass die Studierenden also auch wirklich mal verschiedene Kostformen ausprobieren und schmecken konnten, wo sie sich gegenseitig Essen zubereitet und angereicht haben, um auch da die Erfahrung zu machen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man Essen angereicht bekommt?
Ja.
Und wie hätte ich das eigentlich gerne?
Wie
um
möchte
nicht
ich selber behandelt werden, wenn ich eben in dieser Lage bin, nicht mehr selbstständig essen zu können wahrscheinlich.
Genau. Und auch verschiedene Hilfsmittel auszuprobieren. Und gleichzeitig aber auch immer in die andere Rolle zu schlüpfen. Wie ist das eigentlich bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen? Wie kann ich das gut und geschickt machen und wie kann ich es respektvoll und wertschätzend machen? Weil Erwachsenen wird das Essen angereicht, sie werden nicht gefüttert. Niemals. Weil es ist kein Füttern, es sind keine Kinder.
Ja.
Aber wie mache ich das denn? Dass ich auch die Person, die Unterstützung braucht, trotzdem dabei wohlfühlen kann.
Weil, also die Wertschätzung der Person gegenüber immer mit dabei. Ja.
Genau. Und das war auch die Rückmeldung der Studierenden, dass das für die ganz, ganz wichtig war und dass ihnen das total viel gebracht hat, wirklich da diese verschiedenen Rollen einnehmen zu können. Und genau.
Ja. Okay. Also Sie haben dann jetzt in 30 Stunden in verschiedenen Einheiten gelernt, wie unterstütze ich, um da sicherer zu werden. Und wie werden die Studierenden dann letztlich eingesetzt?
Genau. Also das große Ziel ist ja, wir haben die im Prinzip alle in einer Liste. Aktuell werden sie noch bei uns geführt. Das wird aber überführt zum Deutschen Roten Kreuz. Und wenn zum Beispiel jetzt nochmal Katastrophen oder Situationen auftreten wie das Ahrtal oder anderes, dann können wir die Personen, also aktuell würden wir sie anrufen, weil es einfach noch nicht so viele sind, aber langfristig würde man sie über ein Meldesystem kontaktieren, um zu sagen, okay, da ist etwas passiert, wir wollen hin, wer kann mit?
Ja.
Und würden dann ein paar Stunden später, nächsten Tag, kommt ein bisschen darauf an, was ist das, wo ist das, würden wir quasi gesammelt losfahren und würden dann organisiert ins Zielgebiet fahren, um dann organisiert und strukturiert helfen zu können. Weil das ist was ganz Wichtiges. In diesen Katastrophen erleben wir ganz oft, dass Menschen ungezielt, unstrukturiert sich ins eigene Auto setzen, hinfahren und helfen wollen. Das hilft aber leider nicht. Sondern das ist in ganz vielen Fällen, und gerade im Ahrtal haben wir es gemerkt, war das sehr kontraproduktiv, weil diese sehr hilfsbereiten Menschen haben Straßen verstopft, sind teilweise selber in Notlagen geraten. Und deswegen ist auch StudiPUK oder PUK entstanden, um sowas zu kanalisieren und semi-strukturierte Hilfe organisieren und anbieten zu können.
Und die StudiPUKs werden dann aber einer examinierten Pflegekraft, also mit einer staatlich anerkannten Ausbildung, an die Seite gestellt oder helfen dieser Person, beziehungsweise die examinierte Pflegekraft leitet dann erstmal an, okay, wer geht wohin, wer macht was?
Genau. Also das heißt, aktuell ist es so, wenn die wirklich in den Einsatz gehen, dann ist da immer eine examinierte Pflegekraft dabei, die die Verantwortung übernimmt. Das heißt, wir würden niemals diesen Menschen, die eine 30-Stunden-Ausbildung haben, diese Verantwortung übertragen, selbstständig zu entscheiden, wie erkrankt ist jemand, beziehungsweise welche Maßnahmen müssen jetzt hier wirklich ausgewählt werden. Das muss eine examinierte Kraft tun, die aber auch genau weiß, was können die PUKs. Und dann entsprechend zuteilen kann und dann entsprechend sagen kann, wer macht jetzt hier welche Aufgabe, damit die Menschen auch nicht überfordert werden, weil das wollen wir natürlich auch nicht, sondern die Menschen sollen helfen können, so wie sie es können.
Also Pflegeunterstützungskräfte, die gibt es ja bereits oder das Konzept wird auch anderswo erprobt. Ist das richtig?
Jein. Also wie gesagt, früher gab es ja die Schwesternhelferin, davon gibt es auch noch welche. PUK selber gibt es so noch nicht. Das heißt, das Rote Kreuz hat ja diese ersten Pilotlehrgänge jetzt gemacht. Die laufen jetzt so nach und nach alle aus und werden evaluiert. Das heißt, so ab September kann man mit den ersten Ergebnissen rechnen, aber offiziell gibt es noch nicht, weil wie gesagt, es gibt keine offiziellen Fördermittel.
Okay.
Wir wissen natürlich, Katastrophenschutz ist was unfassbar Wichtiges und wir wissen auch, dass Gelder bereitgestellt werden. Aber mit Stand jetzt fließen in diese Richtung noch keine Gelder, sodass es aktuell noch keine Möglichkeit gibt, jetzt breit die Zivilbevölkerung auszubilden. Das ist aber der Plan, dass das natürlich möglichst schnell funktionieren kann.
Ja, dass das jetzt erstmal erprobt wird, das Konzept, und dass Sie das dann weiter ausrollen.
Genau.
Sie haben das Ganze ja dann auch einmal getestet in einer Großübung in Münster in Hiltrup in der Stadthalle. Wie lief das ab?
Ja, genau. Also da sind wir nämlich hergegangen und haben eine Übung des Katastrophenschutzes. Also der Katastrophenschutz muss mehrmals im Jahr üben. Wirklich muss groß angelegte Übungen machen. Und wir haben eine von diesen Übungen mit den Pucks kombiniert, weil wir uns gesagt haben, es ist ja ganz toll, wenn wir die ausbilden. Und es ist ja auch schön, wenn wir dann sehen, na, hatten die Spaß und so weiter. Aber wir wollen ja wissen, funktioniert es wirklich in der Katastrophe? Und deswegen haben wir Pucks und Katastrophenschutz zusammengebracht. Und wir haben in dieser Übung festgestellt, der Katastrophenschutz arbeitet großartig. Die machen einen ganz, ganz tollen Job. Und die Pucks arbeiten großartig und sie machen einen ganz, ganz tollen Job. Aber die Zusammenarbeit glauben wir noch gar nicht. Aber da sitzen wir dran. Wir wissen, wo die Problematiken sind und sind jetzt gerade dabei zu gucken, wie kriegt man das hin, dass das dann in einer echten Katastrophe auch gut funktionieren kann.
Ja, es werden auch im nächsten Semester weiter Studi-Pucks ausgebildet.
Genau, und ich kann jetzt schon sagen, wir haben das wieder im Rahmen von einem Bachelorprojekt gemacht. Wir sind überrannt worden. Wir waren innerhalb von kürzester Zeit ausgebucht.
Ah, okay.
Aber das Projekt ist auf so großen Anklang gestoßen, dass wir doppeln dürfen. Das heißt, wir werden das Projekt quasi in doppelter Größe anbieten können und wissen jetzt schon, dass wir da quasi auch schon ausgebucht sind.
Ach schön. Ja, es freut mich, dass das so gut angenommen wird.
Also uns auch. Ja, also wir sind total glücklich, weil das ist ja genau das, was wir wollen. Klar ist das nur eine kleine Handvoll von Menschen, aber es sind Multiplikatoren. Weil was die gelernt haben, tragen sie ja auch weiter. Und wenn wir das Verständnis noch weiter in die Bevölkerung tragen können für, wir müssen uns alle Gedanken machen, dann ist ein Riesenschritt getan.
Ja. Und auch natürlich schön, dass ich das auch irgendwo lernen kann. Also, dass ich, wenn ich mir Gedanken gemacht habe und sage, ja, ich möchte befähigt werden, beispielsweise meinen Nachbarn zu helfen, dass ich das dann eben auch an solchen Stellen lernen kann, um mich dann sicher zu fühlen, wenn es eben zu solchen Fällen kommt.
Genau, vor allem, wir bilden ja jetzt Studi-Pucks aus, dass wir wirklich ganz bewusst auf Studierende gucken. Aber langfristig soll natürlich Pucks ausgebildet werden, weil, worum geht es? Wir wollen eigentlich interessierte Laien ansprechen. Das heißt, es geht eigentlich darum, die Bevölkerung anzusprechen. Menschen, die sagen, ja, ich möchte mich engagieren, ich möchte ehrenamtlich helfen, wenn es denn nötig ist. Aber ich möchte jetzt nicht, wie zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr oder im Katastrophenschutz, wirklich alle 2 Wochen auf den Dienstabend gehen, mich langfristig ausbilden lassen und so weiter. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte, wie gesagt, im Fall der Fälle helfen können. Und dafür ist PUC vorgesehen. Weil die Menschen werden einmal ausgebildet, kommen einmal im Jahr für 8 Stunden Fortbildung zueinander und ansonsten haben sie Ruhe. Bis zu dem Moment, wo sie kontaktiert werden mit, es ist was passiert, kannst du.
Ja.
Und das ist die Idee, die hinter PUC steckt. Und ja, erfreulicherweise oder praktischerweise lerne ich ja nebenbei auch genau das, was sie gesagt haben, meinen Nachbarn zu helfen, meinen eigenen Angehörigen zu helfen. Also zu befähigt zu sein, in solchen Situationen nicht hilflos zu sein, sondern unterstützen zu können.
Mhm.
Sodass ich also quasi ein doppeltes, also ein Win-Win habe.
Ja, super. Und das klingt nach einer sehr, sehr sinnvollen Projektsache. Es haben auch, falls Sie jetzt einmal an unsere Hörerinnen und Hörer da noch einmal näher reingehen möchten, es haben 4 Studi-Pucks, also Studierende, die jetzt in der ersten Kohorte dabei waren, haben auch einen kleinen Podcast aufgenommen. Den würden wir auch zu diesem Podcast mit hochladen, dass Sie sich den einmal separat anhören können. Und da kriegen Sie nochmal Einblicke von den Studierenden, wie die das denn so fanden, was sie gelernt haben, was ihre Eindrücke waren. Jetzt sind wir ja der Kopfhörer-Podcast an der FH Münster. Deswegen ist meine letzte Frage immer noch, wann Sie, Frau Plath, das letzte Mal Kopfhörer auf hatten und was da denn rauskam.
Ach ja je. Das letzte Mal hatte ich tatsächlich gestern Kopfhörer auf.
Also es kann vielleicht, wenn Sie gerne Podcasts hören oder auch Musik, Musikempfehlungen sind auch immer toll.
Ich weiß nicht, ob ich diese Musikempfehlung hier geben möchte. Also das letzte Mal, als was rauskam, das war tatsächlich die Band Dritte Wahl. Aber ansonsten, ja, das letzte Mal, als ich einen Podcast gehört habe, das war tatsächlich der Podcast Betreutes Fühlen von Leon Hirscheid und Atze Schröder, die ich einfach wirklich unheimlich gerne höre.
Ja, danke schön
für
diese Empfehlung und auch ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Wirklich spannendes Projekt. Ich wünsche viel Erfolg und Sie führen es ja weiter. Und damit verabschiede ich mich. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder per Social Media oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr so unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.